Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Coffee and Chain Rings recién llegados de la isla de Mallorca. Hoy nos acompañan Axel, Marcos y Teresa. Das war frei übersetzt. Herzlich willkommen zum Coffee and Chain Rings Podcast mit einer neuen Folge frisch von der Insel Mallorca mit Axel, Marcos und Teresa. So wie das früher. Ihr kennt es vielleicht, die Sendung mit der Maus, das war der Versuch, Spanisch zu sprechen. Ihr beiden, bisschen überraschend. Wir sind zurück von Mallorca und wollen unsere Eindrücke, die wir da letzte Woche gewonnen haben, hier so ein bisschen mit der Community teilen. Wie geht's euch jetzt, nachdem wir, ja, wie lange sind wir wieder da? Dritter Tag, ne? Dritter Tag wieder zu Hause.
Ja, hallo erstmal, Axel hier. Willkommen zur heutigen Duolingo-Folge.
Ja, genau. Auch ein Hallo von mir.
Es geht soweit ganz gut. Ich habe allerdings seit gestern so ein bisschen so einen trockenen Schleim im Hals, den man immer irgendwie runterschlucken will. Ich bin gespannt, ob sich das noch zu einer anderen oder größeren Krankheit ausbreitet. Ich hoffe es nicht, weil ich ja nächste Woche schon wieder eine größere Radtour vorhab.
Oh ja, ihr seid ja beide schon wieder voll verplant, Markus ja auch.
Genau, so sieht's aus. Und ich hatte ja dann zum Abschluss unserer Mallorca-Runde den letzten Tag ja nicht mehr so wirklich Lust zum Biken. Irgendwie den Tag vorher war ich mental und körperlich auch ein bisschen leer. Und deshalb habe ich mir da diesen freien Tag auch gegönnt, in weiser Voraussicht, dass es eine Woche später dann schon wieder noch ein paar Höhenmeter zu bewältigen gibt. Und fühle mich aber mittlerweile wieder recht erholt, auch trotz der intensiven Indoor-Einheit, die wir beide ja erleben durften und die du da zusammen geplant hattest. Habe ich heute auch schon wieder heute Mittag eine kleine Runde gedreht und ab jetzt ist aber tatsächlich bis Sonntag erstmal Erholung angesagt.
Genau, der interessierte Zuhörer hat es schon bemerkt. Wir haben gemeinsam eine Woche auf der Radfahrerinsel Mallorca verbracht im März jetzt und haben versucht, uns eine Grundlage zu schaffen für die Saison, indem wir da tüchtig trainiert haben. Bei uns war noch der Vereinsfreund Jens, also wir waren zu viert. Ja, in der Konstellation waren wir jetzt das erste Mal zusammen auf Mallorca. Axel und ich waren jetzt schon öfter dort. Für dich, Markus, war es zumindest aus radfahrender Sicht die erste Reise auf die Sehnsuchtsinsel der Radfahrer.
Ja, genau. Also das war auch so ein langer Wunsch von mir, das in der Form dann auch mal zu machen. Weil man es ja von euch und von vielen anderen, die radbegeistert sind, ist das ja so praktisch das Mekka der Rennradfahrer zumindest, mal auf diese Insel zu fahren und sich dort auf die Saison vorzubereiten. Dieses Jahr hat es dann endlich mal geklappt und ich bin eigentlich schwer begeistert. Ich habe heute das auch nochmal so ein bisschen intensiver zurückgedacht an diese Woche. Und das Geniale ist ja eigentlich schon im Prinzip, dass man innerhalb kürzester Zeit aus dem halben Winter, den wir hier zu Hause noch hatten, dann halt eben in so einen Frühling dann reinkatapultiert wird und auch innerhalb kürzester Zeit auf dem Rad sitzt und schon die erste Runde dreht. Das ist auf jeden Fall positiv zu erwähnen. Ähnlich ist es ja auch, wenn wir jetzt, sag ich mal, in die Alpen fahren. Dann sitzen wir doch ja auch eine relativ lange Zeit im Auto aus den Gefilden, wo wir kommen. Und gefühlt ging das jetzt alles so ein bisschen schneller und entspannter. Und ja, man geht zum Bike-Dealer seines Vertrauens, holt dort sein Rad ab und dann kann es eigentlich auch schon losgehen.
Ja, wir waren jetzt ein bisschen früher dran im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir ja unsere mehrjährige Durststrecke, die wir ja hatten, Axel, du und ich, wo wir nicht auf Mallorca verweilt sind im Frühjahr, sind wir etwas früher dran gewesen. Und der Wetterbericht verhieß zunächst nicht so ganz optimale Bedingungen, aber nachdem wir samstags wie die Pauschaltouris da angereist sind, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, und uns die Insel ungewöhnlicherweise mit einem Regenschauer erwartet hat, was wir seltenst erlebt haben, konnten wir dann aber zumindest am Samstag, an unserem Anreisetag, am Nachmittag, dann doch nochmal eine kleine Aufwärmrunde drehen. Und im Vergleich zum letzten Jahr waren wir ja 2 Wochen später da. Etwas andere Bedingungen, aber insgesamt dann doch zufriedenstellend.
Ja, absolut. Der Samstag war definitiv stressig aufgrund der frühen Flugzeit, die wir hatten. Und ich habe ja am Abend vorher auch noch ein Whisky-Tasting besucht und war demzufolge vielleicht nicht gänzlich ausgeruht und doch auch etwas müde ins Flugzeug gestiegen um 4.50 Uhr. Ja, da ist man natürlich ein bisschen groggy, wenn man auf die Insel kommt. Insofern war das mit diesem Vormittagsregen dann gar nicht so schlecht, dass man nicht im Kopf sich schon Stress gemacht hat, wir müssen jetzt möglichst schnell die Räder holen, damit wir heute noch eine tolle Runde auf der Insel drehen können, sondern konnten das dann ja auch ganz entspannt angehen. Und dann am Nachmittag auf noch nassen Straßen zumindest, aber von oben trocken, ja doch eine recht kurze und genau richtige Runde für den ersten Tag dann zurücklegen.
Ja, die frühe Anreise hat uns dann doch, das haben wir ja auch schon resümiert, ganz schön in den Knochen gesteckt am Anreisetag, was wir dann aber tatsächlich erst gewahr geworden sind, als wir ja so gegen Nachmittag, ich glaube 15 Uhr war es, dann doch nochmal zu einem zweistündigen kurzen Ride aufgebrochen sind, um die Muskeln zu lockern. Was dann ja aber auch wiederum zu einer Situation geführt hat, Markus und Axel, wo ihr beide unmittelbar dran beteiligt wart, die wir dann am Ende ja tatsächlich auf die Reisemüdigkeit zurück und die Unkonzentriertheit zurückgeführt haben. Was war passiert?
Ich weiß es nicht. Ist da was passiert?
Ah ja, da gab es wir sind also eine Runde gefahren Richtung Lukmajor und dann über die Küstenstraße wieder zurück, hatten dann auch, als Markus in der Führung war, ordentlich Dampf drauf und dann gab es einen kurzen Moment des Schreckens.
Ja, es war doch, ich habe doch den Windschatten so maximal ausgenutzt wie möglich und mein Vorderrad auf 2 Zentimeter Abstand zum Hinterrad von Markus gehalten, damit ich möglichst wenig leisten muss. Das war ein Fehler. Der Fehler war, dass ich in dem Moment nicht die Hände am Bremsgriff hatte, sondern am Oberlenker und nicht schnell reagieren konnte als Markus, wie es ja durchaus nicht unüblich ist, dass man mal ein bisschen in der Geschwindigkeit eine Nuance variiert und ich dann sein Hinterrad touchierte und dann nicht schnell genug reagieren konnte, um das wieder gerade zu lenken und in den rechtzeitigen Straßengraben abdriftete. Entschuldigung, gab einen Frosch im Hals. Aber ich sage mal, Eigenlob stinkt, ich weiß, aber Thunderpole-like habe ich es geschafft, mein Rad durch dieses kantige Vulkangestein zu steuern, ohne hinzufallen.
Ja.
Und dem Rad auch keinen Platten zu verpassen.
Ja, zumindest nicht in dem Moment, das stimmt.
Also so habe ich das erlebt.
Der Thunderpole-Vergleich, der hinkt ein bisschen, ich habe es von außen gesehen. Ich habe gedacht, ja,
der wäre gar nicht am Hinterrad dran gelandet, okay, aber... Aber ich fand das trotzdem schon ganz gut.
Ich glaube, ich hatte mehr Adrenalin im Körper als du, als ich gesehen habe, dass du dich da schön am Hinterrad aufgehängt hast und in Schräglage straight in Richtung Straßengraben unterwegs warst und habe gedacht, das kann nicht sein, gleich am ersten Tag. Wir haben ja schon einiges in der Vergangenheit erleben dürfen und müssen, auch auf der Insel, so unfalltechnisch. Aber du hast das wirklich gut ausgesteuert. Und glücklicherweise an der Stelle war der Graben nicht tief und einigermaßen befahrbar, aber es war um Sackhaaresbreite. Ganz klar,
Wär blöd gewesen am ersten Tag da schon. Ich habe mich tatsächlich in Gedanken da auch schon auf der Seite liegen sehen mit mindestens Platten und Schürfwunden. Aber hat zum Glück gepasst. Ja, aber es war auch die einzige kritische Situation. Zumindest von meiner Seite. Ich weiß, da hatte noch jemand eine.
Ja, da stehe ich jetzt auf dem Schlauch, aber ja, Markus, wie hast du die Situation wahrgenommen? Du hast es gar nicht gesehen, du warst ja vorne in der Führung.
Ja, ich hab's dann halt nur ein bisschen gespürt am Hinterrad und war so ein bisschen irritiert und beim Umdrehen habe ich dann auch nur noch gesehen, wie Axel dann so langsam im Graben dann ausrollte sozusagen. War eine unschöne Situation gleich am ersten Tag, aber ich glaube, das hat für die restliche Woche unsere Sinne auch ein Stück weit geschärft, also ich bin dann auch immer sehr aufmerksam am Hinterrad gefahren und auch mit etwas mehr als 2 Zentimeter Abstand, was vielleicht für den Windschatten manchmal nicht so gut ist. Aber die Sicherheit, gerade bei höheren Geschwindigkeiten, die liegt mir dann doch näher, als noch ein paar Watt zu sparen. Und wir sind ja dann den einen Tag, ich weiß gar nicht, es war glaube ich der dritte Tag oder so, da sind wir dann ja auch richtig dann über die Insel gepeitscht und hatten auch einmal, glaube ich, für so 10, 20 Kilometer Rückenwind und auf gerader Strecke, wenn ich das mal zwischendurch gesehen hatte, waren wir da so mit 40, 45 Sachen unterwegs. Das war dann schon relativ zügig und da habe ich dann lieber doch noch mal ein bisschen Abstand gehalten, als ganz so dicht aufzufahren, wie es die Profis dann durchaus auch bei solchen hohen Geschwindigkeiten tun.
Ja, das sind, also das muss man ganz klar auch mal sagen. Also erstmal haben wir da wirklich Glück gehabt. Ich führe das tatsächlich darauf zurück, dass wir so ein bisschen im Sack waren aufgrund der Reise. Und deswegen haben wir ja zum Glück auch nur die kurze Runde gedreht. Früher haben wir irgendwie mehr unter Dampf gestanden und dann musste es auch gleich immer ein 100er sein. Das haben wir ja in diesem Fall zum Glück ja dann nicht gemacht und es ist ja auch nichts weiter passiert. Aber man muss da auch schon ein großes Vertrauen haben. Also ich persönlich fahre ja dann doch auch immer auf die besagten 2 Zentimeter mit meinem Vorderrad ans Hinterrad ran und versuche den Windschatten maximal auszunutzen. Und gebe zu, dass ich auch mit sehr, sehr großem Urvertrauen teilweise in Oberlenkerhaltung fahre, also gar nicht an den Bremsgriffen dran bin. Und bislang ist es auch immer gut gegangen. Aber ja, man muss schon sehr, sehr aufmerksam sein. Und im Prinzip, wenn man in der Gruppe Rennrad fährt, trainiert miteinander und dann auch Geschwindigkeiten 30, 35, 40, oder du sagst es, das war die Strecke von Filanitsch in Richtung Poreres, wo wir es mal richtig haben knallen lassen für 20 Minuten. Da sind wir, glaube ich, auch 45 teilweise gefahren, zu viert, in einer Reihe hintereinander. Da muss jeder genau wissen, was zu tun ist, sonst kann das halt auch schief gehen. Genau. Jetzt aber die andere Situation, Axel. Hilf uns mal auf die Sprünge.
Ja, Ortsdurchfahrt Chineo auf dem Weg zum Café.
Ach, Herr Jemine. Die war so unspektakulär. Ja, das war ja so unspektakulär, dass ich es schon wieder vergessen habe. Da hat sich, also ich hatte mehr Adrenalin im Körper in deiner Situation, wo ich gänzlich unbeteiligt war, als in der Situation, die mich ereilt hat, weil ich hatte aus irgendwelchen Gründen die linke Hand nicht am Lenker, keine Ahnung warum, habe ein Stoppschild übersehen und es kam halt das Auto. Und ich habe gebremst, ja, aber wer halt hinten bremst, der weiß, das kann man sich auch gleich schenken, da passiert nicht viel. Ja, bin ich halt
also geschickt. Also es sah eigentlich danach aus, als hättest du gar nicht gebremst und hast dann aber wirklich katzengleich ausgeklickt und mit den Füßen gebremst. Das sah schon richtig cool aus. Ich habe aber gedacht, du landest in der hinteren Tür dieses Autos.
Nee, die rechte Bremse.
Hat
die
aber dann gepasst, weil du so ein bisschen nach rechts gelenkt hast.
Ja, die hintere Bremse war voll gezogen, das Rad hat blockiert, das okay. Geht ja schnell. Deswegen habe ich dann hinterher auch gleich geguckt, dass ich mir nicht einen Durchbremser geholt habe bei den rauen Straßen und den Reifen, aber es war nichts zu sehen in der Lauffläche. Ja, nee, katzengleich, danke. Ja. Ja, genau. Was uns gleich dazu führt, natürlich die Käsekuchen-Challenge. 8-mal Käsekuchen-Challenge. 8-mal ist es auch gut gegangen und in Chineo waren wir erstmals im Samola. Im A13 und haben interessante Dinge beobachten können.
Oh ja, also ich muss ja sagen, ich bin ja aus der Käsekuchen-Phalanx auch ab und zu mal ausgebrochen und habe nicht nur Käsekuchen gegessen, aber die ich gegessen habe, waren wirklich sehr gut. Im Café Samola habe ich einen Apfelkuchen gegessen, der sehr gut aussah. Aber was soll ich sagen? Also vielleicht, ich habe, glaube ich, die Worte gefunden, der war mir zu gesund. Also der schmeckte tatsächlich nach Vollkornmehl und Kurkuma und das passte für mich nicht in die Kombination mit diesem Apfel, der auch nicht so richtig saftig war. Also der Kuchen hat mir dort in der Woche, muss ich leider sagen, am schlechtesten geschmeckt.
Also Markus, du warst ja jetzt das erste Mal mit auf der Insel und wir waren jetzt das erste Mal im Samola tatsächlich. Wir haben es in den Jahren vorher irgendwie nie so richtig hinbekommen und wollten uns das Ganze mal anschauen. Aber so richtig, also so ein bisschen kamen wir uns alle vier wie Fremdkörper davor, ne?
Ja, das war so ein bisschen, ja, das Biker-Mecker vielleicht, was man sonst auf Sylt vielleicht suchen würde, wo sich die Rennradfahrer treffen oder so. Das war schon alles irgendwie so ein bisschen High Society. Wir haben ja dann ja auch die Rafa-Girls dann da einschweben sehen, wo wir gedacht haben, okay, wird das jetzt hier? Und dann mit Kamera und Bilder hier und Bilder da für den Social-Media-Kanal. Ja, das war so ein bisschen komisch, sage ich jetzt mal. Ne? Da waren die anderen Cafés deutlich besser. Und ich habe dort auch den Apfelkuchen gegessen und ich muss Axel dazu stimmen, das war wirklich ein Gesundheitskuchen. irgendwie auch nicht so wirklich süß. Ich weiß nicht, ob die auch am Zucker noch so ein bisschen gespart haben. Wobei wir Radfahrer an den Tagen eigentlich jetzt nicht unbedingt am Zucker sparen müssen. Aber ja, das war nicht so der Brüller. Und ansonsten in Cala Figura, da habe ich mich dann auch mal dazu hinreißen lassen, ein Tiramisu zu essen. Das war auch eher ein Reinfall. Aber ansonsten habe ich mich auch immer stark an den Käsekuchen gehalten und ich muss einfach sagen, im Vergleich, also letztes Jahr in Andalusien und auch jetzt, die Spanier können Käsekuchen einfach am besten. Also da gibt es nichts dran auszusetzen. Einer besser als der andere im Prinzip. Und jeder macht den so auf seine Art. Der eine mit Boden, der andere mit Früchten oben drauf, aber jeder setzt eigentlich eigene Akzente.
Ja, ganz wichtig, die Früchte waren teilweise obendrauf, aber nicht im Käse mit eingebacken. Das ist entscheidend. Ne? Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Aber nochmal zurück zum Samola. Insgesamt fand ich das Café gut organisiert. Der Kaffee war super lecker, der Kuchen war sehr lecker. Da ist ja dann dieser Ryzen-Shop gleich mit angegliedert, wo man sich dann die Ryzen-Rüstung kaufen kann. Und dementsprechend saßen ja dann auch viele hip gekleidete Menschen dort, während wir mit unseren Team-Outfits vom Coffee and Chain Rings Verein da so ein bisschen deplatziert wirkten. Aber das ist, glaube ich, nur das subjektive Gefühl, was wir selber hatten. Was wir gelernt haben ist, ja, man muss Selfies machen, man muss die Kamera dabei haben und man darf auf gar keinen Fall, während man in einem Café sitzt, den Helm absetzen. Und da haben wir ja auch eine gewisse Theorie zu gebildet, warum das so ist.
Auch nur ein Geschlecht, glaube ich, ne?
Oder ja, weil mir ist das tatsächlich ja auch in anderen Cafés aufgefallen, die jetzt nicht so Radsport involviert waren in erster Linie, sondern in den anderen Ortschaften, wo wir so waren über die Woche. Da saßen doch etliche, die hatten ständig also tatsächlich ihren Helm auf und beim Kaffee trinken nicht abgesetzt. Fand ich ganz witzig. Ja. Es kann ja tatsächlich nur daran liegen, dass möglicherweise die perfekt sitzende Frisur, die man sich morgens gestylt hat, nach der langen Anreise mit dem Rad im Wind nicht mehr so perfekt sitzen würde, wenn man den Helm absetzt, wie man sich das gerne wünscht. Die Theorie.
Ja, vielleicht noch diese Zöpfe, die man ja zum Teil hinten durch diese Helmlöcher durchfädeln muss. Das ist dann vielleicht schwierig. Aber ich glaube, da waren nicht alle Mädels mit langen Haaren und diesem Zopf durch das Helmloch, sondern halt unterm Helm. So normal. Aber gut, das ist wahrscheinlich so beauty-technisch angesagt, das so aktuell zu machen. Für mich war es tatsächlich ein ungewohntes Bild. Andere Helm-Story, dafür liefen Menschen in Luc Major über die Straße, die einfach so einen Helm auf hatten. Das war auch ein bisschen komisch.
Richtig. Genau, das stimmt. Und die hatten auch ohne keine Fahrradkleidung an. Ohne Fahrrad und ohne Fahrradkleidung.
Ja, genau.
In Valdemossa, die neben uns hatten auch ihren Helm permanent auf, das Vierergespann. Also es war kein Einzelfall in Chineo. Ansonsten, wie gesagt, Kneipe gut. Lage war vielleicht lag es auch am Wochentag. Es war, glaube ich, am Mittwoch, als wir da waren. Da war Markt in Chineo, es war viel Verkehr. Es war unfassbar laut durch den vorbeifahrenden Verkehr. Hat mir nicht so gefallen. Aber naja, wie dem auch sei. Da war es in Cala Figuera deutlich ruhiger.
Ja, da hatten wir ja Glück, dass überhaupt ein Kaffee auf hatte schon. Also das hatten wir ja so auch nicht erwartet.
Ja, dafür sind wir aber auch sehr höflich und mit guter Kaffee- und Kuchenqualität versorgt worden. Das kann man nicht anders sagen.
Ja, und der Mandelkuchen, den ich da hatte in Cala Figuera, hat auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil sonst auf der Insel habe ich das auch noch nirgends gesehen. Der war nämlich tatsächlich bedeckt mit einer Vielzahl ganzer Mandeln. Das ist schon auch irgendwie ganz cool
gewesen. Ja, da habe ich immer so ein bisschen neidisch zu dir rübergeschaut.
Ja.
Kommen wir mal zum Ernst der ganzen Sache zurück und gehen mal vom Kuchen- und Kaffeegenuss weg, denn wir hatten ja auch einen Auftrag, den wir uns da selbst gesetzt haben, denn es ging ja auch um hartes Training. Wir hatten ja ein Ziel, also ich zumindest, Jetzt weiß ich nicht, ob ihr auch ein Trainingsziel vor Augen hattet, Axel. Bei dir weiß ich, denke ich, dass das nicht so ernst war. Es geht, wie es geht, ne? Aber bei Markus, ich weiß nicht, was hast du dir vorgenommen und ist dein Plan aufgegangen?
Also ich bin absolut zufrieden. Der Plan ist für mich auch so aufgegangen. Ich habe mich dieses Jahr im Frühjahr eh schon eigentlich immer ganz gut gefühlt, auch von der Leistung her. Besser als die Jahre zuvor. Das hat sich eigentlich auch so gezeigt auf der Insel, dass da mein, ja, ich sag mal, Durchhaltevermögen über die ganze Woche, auch was die Dauer der Einheiten, sage ich jetzt mal, betrifft und auch die Zwischensprints, die wir sozusagen da mal eingelegt haben, hat das eigentlich sehr gut funktioniert. Zum Ende der Woche, die beiden Tage, die ich ja noch mitgefahren bin, den Donnerstag und den Freitag, die waren schon recht lang und da war bei mir am Freitag dann irgendwann auch der Stecker so ein Stück weit gezogen. Axel, du hattest es ja ganz schön formuliert, der ist ja irgendwann im Laufe der Woche mal in den Zaubertrank reingefallen und der bürstete dann noch wie so ein Irrer die letzten...
Das war der Kurkuma-Kuchen.
Ja, oder der Kurkuma-Kuchen. Dann hat er bei mir nicht gezündet. Jedenfalls bist du dann diese letzten 20, 30 Kilometer immer noch vorweg und ja, Thomas und ich mussten hinterher hechten bis zum Hotel. Wir waren dann zwar noch pünktlich zum Essen, das war definitiv ein Vorteil, also duschen und rechtzeitig zum Essen kommen war noch drin, aber ich war tatsächlich dann an der Stelle auch richtig kaputt gewesen. Aber insgesamt bin ich die Woche über sehr zufrieden gewesen. Das war auch von den Strecken, wie wir es gefahren sind, war es auch gut getaktet, dass wir im Prinzip nicht gleich so komplett durchgestartet sind und haben diese Küstentouren in die ersten Tage reingelegt, was man ja vermeintlich auch machen könnte, weil man da ja noch frisch ist. Ich hatte das Gefühl, dass man sich so über die Woche da tatsächlich auch steigern konnte und dass das so genau richtig von euch beiden auch geplant war als Mallorca-Experten.
Ja, also Planung, also Streckenplanung haben wir ja immer so ein bisschen auch vom Wetter abhängig machen müssen, weil so ganz stabil war es dies Jahr ja nicht. Also die ersten Tage sind wir ja bewusst nicht in die Berge gefahren, weil da hingen die Wolken doch mächtig drin und dann macht das natürlich auch nicht so die Freude, ja, da im Dunst und in der Nässe und Kälte zu fahren, während in der Inselmitte und im Süden die Sonne schien. Und ich halte es ja persönlich auch immer so, dass ich erstmal ankommen möchte und fahre so die ersten 2-3 Tage eher kupiertes Gelände, so flach wie es halt auf Mallorca geht, denn ohne Höhenmeter geht es ja nie, wenn man über die Insel fährt, und fahre dann im zweiten Block eigentlich immer ganz gerne erst in die Berge und das haben wir ja dann auch gemacht. Und es hat sich da ja auch tatsächlich herausgestellt, dass das Wetter ab Mitte der Woche, es war ja nicht schlecht, aber es hat sich deutlich, deutlich verbessert nochmal zu dem Anfang. Und ja, ich sehe es genauso. Ich hatte auch den Eindruck, dass ich mich im Laufe der Zeit nicht runtergewirtschaftet habe, sondern am Ende immer noch auch ein Schippchen drauflegen konnte. So wie wir das da gemacht haben. Und das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen.
Ja, also dass wir die ersten Tage nicht in die Berge fahren, ist ja auch trainingstechnisch schon deutlich sinnvoller, dass man sich die Beine da noch nicht so breit fährt. Ich bin mit dem Ansatz rangegangen, natürlich das Maximum aus diesen 8 Tagen rauszuholen, was den Trainingsfortschritt irgendwie betrifft. Und dafür, muss ich sagen, haben wir es, glaube ich, nicht 100% getroffen. Weil mein Kopf mir sagt, nach 3 Tagen doch relativ intensiven Fahren brauche ich eine Pause. Und unser 4. Tag war für mich jetzt kein klassischer Ruhetag, den wir da gemacht haben, sondern der war auch einigermaßen intensiv. Also das war kein Erholungstag, sondern hat sicherlich nochmal ein paar Körnerchen gekostet. Aber nichtsdestotrotz, danke an Markus. Ja, ich hatte dann die letzten Tage auch einen guten Tritt. Das ist dann auch wieder ein Stück weit Kopfsache bei mir, weil ich weiß, die ersten Tage muss ich mich irgendwie bewusst zurücknehmen, um eben hinten raus nicht völlig leer zu sein. Und je weiter das Urlaubsende dann rückt, weiß ich, ich kann jetzt noch mal tiefer gehen oder ich gebe einfach mehr von der Leistung, die ich zur Verfügung habe, noch mal ab. Und ja, die Oberschenkel waren schon dick und Treppe gehen war jetzt auch nicht mehr so leicht, aber tatsächlich konnte ich ja relativ konstant und gut noch Watt aufs Pedal bringen. Das hat schon ganz gut geklappt. Ich bin letztendlich zufrieden, ne? Jetzt hoffe ich, dass ich das oder diesen Push mitnehmen kann in die Nachurlaubsphase, jetzt wieder eine Woche arbeiten, nächste Woche nochmal Urlaub und in der Hoffnung, dass ich jetzt nicht ernstlich krank werde, das Ganze noch weiter fortsetzen kann.
Habt ihr beide die Trainingswoche vorbereitet, indem ihr bewusst eine ruhigere Woche vorgeschaltet habt oder seid ihr einfach so aus dem Alltag heraus da hingefahren und habt es genommen, wie es kam?
Also ich habe es auf jeden Fall ein bisschen ruhiger angehen lassen, weil ja, ich trainiere ja eigentlich regelmäßig immer, auch im Winter, 3, 4, manchmal auch 5-mal sitze ich die Woche ja durchaus mal auf dem Rad. Meistens zwar auch nur kürzere Einheiten, aber durchaus auch mal intensiv. Und das habe ich tatsächlich in der Woche vorher auch ein bisschen zurückgeschraubt, weil meine Erfahrung durch Transalp und ähnliche Dinge, wenn man dann wirklich mal so eine intensivere Woche dann irgendwie vor sich hat, zahlt sich das meistens aus, mal ein bisschen weniger zu machen. Oder wenn ich aus anderen Gründen manchmal beruflich oder was auch immer verhindert bin, mal 3, 4 Tage nicht fahren kann, merke ich tatsächlich auch, dass ich dann am 5., 6. Tag, wenn ich wieder einsteige, deutlich leistungsfähiger bin, als wenn ich in so meinem regelmäßigen Trainingsrhythmus halt bin. Ne? Von daher war das auf jeden Fall gut, da so ein bisschen entspannter und ohne viele Kilometer im Voraus dann halt anzureisen. Speziell der Samstag war auch für mich gefühlt, wir sind angekommen ins Hotel, erstmal geschlafen. So, dann aufgestanden, Fahrrad geholt, ein bisschen Fahrrad gefahren, da die 2 Stunden und dann irgendwie bis zum Abendessen, weil wir ja, glaube ich, auch erst um 8 essen konnten den ersten Tag, habe ich mich wieder hingelegt, wieder geschlafen. Und dann nach dem Essen mehr oder weniger sind wir dann ja auch relativ zeitnah in die Koje wieder geschlafen. Ne? Und das hat, also diesen Schlaf nachholen, das hat dann für den Sonntag und den Rest der Woche auch eine Menge gebracht noch. Ich weiß nicht, wie es euch ging, was ihr den Tag gemacht habt, aber ich glaube, ihr habt es ähnlich gehalten, ne?
Ja, der erste Tag war genauso, genau. Meine Vorbereitung für den Urlaub sah eigentlich so aus, dass ich versucht habe, mein Sitzfleisch zumindest an längere Radfahrten zu gewöhnen. Das habe ich aber tatsächlich nur an den Wochenenden, also die mehrere Wochen vorm Urlaub immer nur an den Wochenenden, Samstag und Sonntag, habe ich eine Trainingseinheit gemacht auf der Rolle oder zweimal auch draußen, dass ich die 100 Kilometer einmal draußen geschafft habe, um eben nicht so Sitzprobleme zu kriegen, die ich regelmäßig bei einwöchigen, sei es Etappenfahrten oder auch so im Trainingslager bekomme. Und dieses Jahr, ich habe prophylaktisch relativ viel Zinksalbe benutzt fürs Gesäß und es war nicht problemfrei, aber für die Woche gesehen doch relativ gut, wie ich da durchgekommen bin. Also es ist nichts wirklich wund geworden. Es gab Druckstellen, die wehgetan haben, aber nichts ist wund geworden. Das war für mich auch schon ein Erfolg.
Da sagst du was, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Das hatte ich schon verdrängt. Ich hab's genau so gemacht. Witterungsbedingt ist das Frühjahr rennradmäßig draußen fahrend ja eher eine Null gewesen, eine Nullnummer. Und ich habe tatsächlich die Rennradhaltung, abgesehen von Rolle, da habe ich den Crosser drauf gespannt, nicht draußen genutzt, sondern ich bin wenig Mountainbike draußen gefahren. Im Prinzip ist bei mir alles Rolle gewesen. Und das Wetter wurde dann ja überraschend 2 Wochen, bevor wir abgereist sind, so gut, dass man tatsächlich draußen gut fahren konnte und habe dann den Donnerstag in der Vorvorwoche begonnen oder den Mittwoch, also 10 Tage vor Abreise, Rennrad zu fahren und habe dann, glaube ich, Mittwoch, Samstag sind wir gefahren zusammen, Markus, mit Felix zusammen eine längere Runde. Und Sonntag bin ich auch nochmal gefahren, habe also 3 Rennradtouren gemacht und habe eine Volumenwoche dadurch eingelegt. Da hatte ich, glaube ich, 13 Trainingsstunden. Und dann montags nochmal den Spinningkurs nochmal abschließend als 4. Einheit. Und den Rest der Woche, also bis also Dienstag bis Samstag, bis Abreise, habe ich bewusst rausgenommen. Und das war auch gut so. Ich hatte mir dummerweise, warum weiß ich nicht, hat mich schwer erwischt, das Sitzfleisch durch das Rennradfahren, hatte ich mir eine böse Entzündung eingefangen, die auch tief saß. Die habe ich die ganze Woche behandeln müssen. Und die war auf Mallorca dann noch nicht ganz abgeklungen. Und ich hatte die ganze Woche massive Sitzprobleme, wie ich sie also seltenst gehabt habe. Und das hat mir zumindest die ersten Tage den Spaß mächtig verlitten. Aber ja, man muss sich da durchbeißen. Und inzwischen ist es dann auch gut verheilt wieder. Ich habe es permanent durchbehandelt und verschiedene Sitzpolster genutzt und habe dann auch mein präferiertes Sitzpolster für die Woche gefunden, wo ich also am wenigsten Probleme hatte. Ja, und das war auch, also es war insgesamt gut so ein bisschen zu tapern vorher. Bin eigentlich mit einer guten Form in die Woche reingegangen und auch, wie sich jetzt gerade zeigt, gut rausgekommen. Denn die Trainings, die ich jetzt diese Woche gemacht habe, die sind wieder erwarten. Normalerweise sagt man ja so, nach so einer Woche Trainingslager sollte man auch eine Woche sich etwas Ruhe gönnen, um den ganzen Reiz zu verarbeiten. Ich habe aber am Montag, Markus, du hast es gerade schon angerissen, eine ordentliche Trainingseinheit auf der Rolle gemacht im Kurs und war selbst überrascht, wie mächtig der Druck auf dem Pedal war. Und heute bin ich eine Laufeinheit gelaufen, so ein bisschen Intervalle in Vorbereitung auf mein Vorhaben im April. Da habe ich jetzt natürlich ein Defizit, ein Laufdefizit. Also das war auch sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ist vielversprechend auf jeden Fall, was da gerade so körperlich passiert. Noch dazu, habe ich vergessen, muss ich unbedingt erwähnen, habe ich den Rundum-Körper-Check vom Arzt abgeschlossen diese Woche und bin mit perfekten Werten aus der Praxis entlassen worden. Also es steht einem erfolgreichen Trainingsjahr
oder was meinst
nicht
du?
Zu viel. Alles, alles. Keine Baustellen.
Gut, kannst du loslegen.
Ja, ja. Perfekt. Ich hatte natürlich, Axel, du kennst das auch, sitzt du beim Arzt, machst Blutdruckmessung, stimmt der Blutdruck nicht. Ist der Arzt sensibel, sagst du zwei falsche Worte, kriegst du für 24 Stunden so ein Dauerblutdruckding da, was alle 15 Minuten tagsüber misst und alle 30 Minuten nachts. Ja, damit bin ich jetzt letzten 24 Stunden rumgelaufen. Heute Morgen war ich zur Analyse und ja, es stellte sich heraus, besser geht's nicht. Also bessere Blutdruckwerte kann es nicht geben, hat sie gesagt. Also bin ich total zufrieden.
Ja, super.
Blut gut, ja, schön. Herz gut, Leber gut, alles gut.
Ja, wir haben ja auch nur alkoholfreies Bier getrunken, auch wenn uns das keiner glauben mag.
Stimmt. Also wir bedienen das Klischee sehr gerne. Wo wart ihr? Auf Mallorca, genau. Wo denn? Ja, Ballermann 4. So.
Damit Arenal,
ist, genau. Arenal, genau. Damit ist das Klischee bedient. Hat der Megapark schon auf? Nee, haben sie uns nicht reingelassen. Das glauben wir dir nicht.
Ja, genau.
Ihr könnt jetzt aber hier erst klarstellen. Ich brauche Unterstützer.
Ja, also meine Lebensgefährtin hat ja auch 20 Jahre geglaubt, wenn ich auf Mallorca fahre nach Arenal. Ja, nur Radfahren ist schon klar. Aber irgendwann hat sie dann doch geschnallt. Das ist tatsächlich die Wahrheit. Wir sind einfach langweilig und fahren nur Fahrrad.
Markus, deine Frau hat dich voller Vertrauen mit uns mitgeschickt, ne?
Ja, da hat sie sich definitiv drauf verlassen. Sie kennt uns aber mittlerweile auch und weiß auch, wie ich aussehe, wenn ich nach 7 Tagen Transalp irgendwie wieder zurück in ihre Arme komme und wie bekloppt wir dann doch letztendlich sind, wenn wir irgendwie nur ein Rad sehen, beziehungsweise eins dabei haben. Von daher hat sie sich da relativ wenig Sorgen gemacht, dass da irgendwas schiefgehen könnte, zumal ja die einschlägigen Lokalitäten wie Megapark und Bierkönig und wie sie alle so heißen, ja, doch eher noch geschlossen beziehungsweise nur geringfügig da von den Öffnungszeiten waren. Und ja, man hat auch nicht allzu viele Feierwütige auf den Straßen gesehen. Von daher ist das, glaube ich, noch eine Zeit, wo man ohne Probleme Männer nach Malle beziehungsweise speziell nach Arenal auch entlassen kann aus der Familie.
Oh, Markus, also ich glaube, du hast schon ganz bewusst ein Einzelzimmer gebucht.
Worauf spielst du jetzt an?
Ach, Spekulation lasse ich jetzt freien
Raum. Ach so, okay.
Stimmt. Der Bursche hatte ein Einzelzimmer. Also wir haben keine Ahnung, was du zwischen 22 und 6 Uhr gemacht hast.
Ja, auf jeden Fall hat es noch gereicht, nächsten Tag wieder Rad zu fahren. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein.
Ja, du sahst aber manchmal ein bisschen müde aus.
Okay. Ja, da sage ich jetzt mal lieber nichts mehr zu.
So kann man Gerüchte entstehen lassen.
Ja, genau.
Ja, Hotel ist auch noch so ein Stichwort, ne? Wir waren ja im Hotel, wo wir immer waren, aber es war noch nie so amüsant im Fahrstuhl.
Ja, Fahrstuhlgeschichten waren wirklich herausragend dieses Jahr. Es kann eigentlich nur an dir gelegen haben, Markus, weil du bist ja sonst nie da gewesen und dieses Mal haben wir interessante Fahrstuhlgeschichten gelernt.
Ja, ob ich dazu beigetragen erfahren habe, ich glaube es weniger. Es lag eher so mit an dem Publikum, was ansonsten im Hotel untergebracht war. Ja, das war schon...
Ja, das stimmt. Es waren sehr viele Senioren. Anfang März wundert man sich schon ein bisschen. Sonst waren wir ja tatsächlich eher Ende März oder im April da. Mit viel mehr Radsportlern im Hotel am Buffet. Und diesmal waren... Ja, es waren wirklich nur Senioren im Hotel. Und wenige davon gehen die Treppen. Und man muss ja sagen, wir auch nicht, weil wir diesmal im 9. Stock untergebracht waren. Und deswegen waren wir immer auf diese 2 Fahrstühle angewiesen, die es da gibt. Das Anfordern des Fahrstuhls war auch immer schon eine Wundertüte, ob er jetzt hält und hoch oder runter fährt. Man wusste es nicht so genau. Und dann saß man oder stand man in diesem Fahrstuhl mit in Mottenkugeln getränkten Luftgewändern der Mitfahrenden. Und es war aber trotzdem immer irgendwie nett und lustig. Ich erinnere mich insbesondere an eine Situation, wo wir dann, glaube ich, mit 4 Männern und einer Frau in diesem Fahrstuhl standen und irgendwer eine Anspielung machte, oh, das, jetzt müssen sie aber aufpassen. Und die fand das total lustig. Ihr Ehemann hat uns ganz komisch angeguckt.
Ja.
Und am nächsten Tag habe ich die wieder getroffen und sie so, sie waren das doch gestern im Fahrstuhl. Ich habe selten so herzlich gelacht, hat sie gesagt.
Ja, sehr cool. Sehr cool. Aber du hast recht, die Luft im Fahrstuhl war durchtränkt von Mottenkugeln und Gebissreiniger, bis wir dufte Typen nach 6 Stunden Radtraining in unserer Radkleidung den 8-Personen-Fahrstuhl betreten haben, wo schon 4 drin waren. Und die Reaktionen der dort bereits Hoch- und Runterfahrenden waren sehr divers, so kann man das bezeichnen. Ja. Manche verdrehten die Augen oder schauten nur verschämt nach unten und waren völlig erstarrt und regungslos, während andere sehr extrovertiert und freundlich auf ein Zugehend reagiert haben. Also war wirklich spannend diesmal.
Ja, total. Eigentlich war es schon wieder immer eine Freude, Fahrschule zu fahren, in der Erwartung, was man denn diesmal für eine Geschichte erlebt.
Ja, also das Hotel, wir haben ja mal überschlagen, hat so ungefähr 250 bis 300 Zimmer. Abends beim Essen, der Essensaal war gestrichen voll, also da war schon ordentlich Thermik im Keller. Und der Radkeller an sich, der ja auch sehr, sehr groß ist, war ja, ich sage mal, zu 95% mit Rädern gefüllt. Aber der Füllstand des Kellers an Rädern passte nicht zum Füllstand des Publikums, weil da waren gar nicht so viele Radsportler auszumachen wie sonst.
Ja, das stimmt. Das passte irgendwie nicht so zusammen.
Also die waren da und tagsüber waren die Räder dann ja auch weg. Das heißt, es waren Fahrer mit diesen Rädern unterwegs, aber wir haben die im Vergleich zu den letzten Jahren, wo man ja auch mal ins Gespräch kam oder so, oder man ja sich ja auch ausmacht anhand der Bekleidung, wie auch immer, beim Essen oder so, die waren einfach nicht auszumachen. Ne? Es war eigentlich mehr so, ja.
Es waren aber auch viele ältere Radsportler mit da. Ne? Also das ist mir dann auch so mit der Zeit aufgefallen, die wirklich schon 50, 60 und teilweise noch älter. Ich habe irgendwann einen auf dem Gang getroffen, der mir dann
50, 60, ich hau dir eine rein.
Ja, Ende 50, Ende 60. Nee, jedenfalls war auch noch einer mit dabei, der war 75, hat er mir dann gebeichtet und sagte, ja, heute eine 150-Kilometer-Runde gedreht, ich bin super zufrieden, läuft alles. Und da habe ich gesagt, auch Respekt, ey, wenn ich das in 30 Jahren auch noch schaffe, dann bin ich froh und zufrieden. Und anhand dessen hat man also so ein paar Männertische da auch gesehen und ich glaube, das waren in aller Regel dann auch Radsportler und ja, nicht die klassischen Bierkönig-Besucher, weil, wie gesagt, diese ganzen Läden ja noch gar nicht geöffnet waren. Aber ihr habt schon recht, also da müssen wahrscheinlich um 20 Uhr noch einige dabei gewesen sein in der zweiten Runde, die dann erst zu Tisch gekommen sind, ne? Bei uns waren ja nur die jungen Radsportler, ich glaube, so zwei Teams waren das, irgendwie aus Berlin und aus NRW, die ja auch trainiert haben.
Ja, genau. Was man im Gegensatz zu früheren Jahren überhaupt nicht gesehen hat, Finisher-Trikots oder Helden-T-Shirts von vergangenen Taten, habe ich dieses Jahr gar nicht ausmachen können. Das sind ja immer so die Insignien und die Merkmale, woran man den Sportler erkennt, aber waren alle inkognito dieses Jahr, wenn sie denn da waren. Oder habt ihr da was gesehen?
Ja, mir ist mal Race Across America, ist mir so ein paar Mal aufgefallen, dass da welche bei waren, die, ich glaube, sogar ein Trikot auch mal davon anhatten. Das fand ich schon so ein bisschen
Ja, stimmt,
besonders.
das war bei uns, aber das, ich glaube, das war 2026, dass die erst dieses Jahr teilnehmen wollen.
Ja, genau. Das war, glaube ich, noch in die Zukunft gerichtet, hast recht.
Aber das
2026.
waren auch jüngere Leute, ne?
Ja. Da war ich schon so ein bisschen überrascht, sage ich jetzt mal. Oder was heißt überrascht? Aber das ist ja schon eine Veranstaltung, die macht nicht jeder mit.
Nee, aber dass man jetzt schon T-Shirts und Trikots trägt von Veranstaltungen, wo man noch teilnehmen wird. Das ist ja mal äußerst spannend. Das hab ich noch nie gesehen.
Na, ich glaube, man sucht sich ja, wenn man sowas macht, auch Sponsoren und muss sich ja das Ganze auch finanzieren lassen, sonst kannst du das, also die sahen wirklich noch sehr so jung aus, die das da getragen haben. Ich glaube, sonst kannst du das finanziell auch nicht wuppen. Also da musst du ja mit einem gewissen Teamstandard auch hinkommen, also Betreuer, Staff und so weiter. Ansonsten kannst du dieses Rennen, glaube ich, gar nicht fahren.
Ja, Race Across America habe ich, glaube ich, Mindestbudget $30.000 oder so. Und dann aufwärts, ne? Du brauchst ja zwei Begleitcrews und allen Schneckmeck da. Also will ich aber jetzt nichts Falsches sagen. Das ist schon ein erheblicher finanzieller Aufwand, der da betrieben werden muss, neben dem Trainingsaufwand im Vorfeld, ja. Ja, vielleicht noch ein Wort.
Wie wart ihr denn mit euren Fahrrädern zufrieden?
Ein Wort zu den Rädern. Ja,
Ja,
genau.
wir ergänzen uns.
Da waren wir ja auch wieder sehr divers unterwegs. Also wir haben ja alle vier, die wir da waren, Räder gemietet. Jeder hat ein anderes, aber vom selben Verleih. Und das ist ja das Spannende an Mallorca. Du kannst jedes, im Prinzip, so ist das mein Eindruck jedenfalls, du kannst jedes am Markt käuflich verfügbare Rad eines jeden Herstellers auf der Insel mieten. Also brauchst du im Prinzip dein eigenes Rad gar nicht mitnehmen, denn die Kosten sind, glaube ich, sogar fast gleich, ob du es mitnimmst oder ob du es da mietest. Ja, nee.
Ja, je
Und
nachdem, wie lange du bleibst.
ja, je nachdem, wie lange du, also wenn wir reden jetzt immer so von Kosten für eine Woche, sage ich mal, da macht es, glaube ich,
Ja.
keinen Sinn, das eigene Rad mitzunehmen, weil 2 Wochen relativiert sich das dann schon wieder, da hast du recht, genau. Ja, Radsport Quintana hatten wir letztes Jahr schon drüber berichtet, waren wir dieses Jahr wieder. Im Prinzip kann man sagen, der Eindruck vom letzten Jahr hat sich bestätigt. Perfekt. Mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen. Service gut, Umgang mit dem Kunden gut und das ausgegebene Material. Ich hatte ein Cannondale Super 6 Evo ausprobiert, wollte ich das mal. Also schon Mittelklasse-Bike habe ich genommen, also nicht die Top-Ausstattung, weil ich mich dafür interessiere. Und ich muss sagen, das Ding hat mir gepasst, so wie es passen muss. Aus dem Laden raus, perfekt. Vielleicht ein kleiner Wermutstropfen fällt mir gerade ein. Die Sattelstütze musste schon ordentlich angezogen werden, weil sonst ist sie mir ein paar Mal reingerutscht. Aber das kann passieren, das würde ich jetzt nicht als Minuspunkt sehen.
Nee, das lag auch an den tatsächlich ruppeligen Straßen, die wir gefahren sind. Also man muss sagen, der Asphalt in Mallorca ist teilweise nicht gut, wohingegen er auf anderen Streckenabschnitten auch wieder brandneu ist, wo man richtig smooth rübergleiten kann. Aber das war das Learning für mich. Ich habe das günstigste Carbon-Rennrad gebucht, Merida Sculptura. Schaltungsperformance mit der mechanischen Schaltung 105 Ultegra, weiß ich gar nicht, war top, kann man nicht sagen. Hatte allerdings zwei Platten in der Woche am Vorderrad. die ich auf den vielleicht schon etwas zu viel abgefahrenen Vorderreifen zurückführe. Also Fremdkörper haben wir nachher nicht festgestellt. Das ist der einzige kleine Wermutstropfen, 28 mm Reifenbreite. Und mein Learning ist, beim nächsten Mal würde ich auf dem Rad gehen mit etwas breiteren Reifen, um ein bisschen mehr Komfort auch auf den schlechten Straßen zu haben. Und da hat der Jens ja ein Kendall Synapse unter dem Hintern gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das aktuellste Modell ist, aber ich glaube es fast.
Aktuellste Modell, neuestes Modell, ja.
Und dürfte 32 mm Reifen gewesen sein. Und da war ich immer ein bisschen neidisch und habe neidisch rüber geguckt, wie er da über den schlechten Asphalt gerollt ist.
Ja, das muss man sagen. Das hat schon, also das Rad hat mich in der Performance, die da gezeigt worden ist, überzeugt. Es sieht auf den ersten Blick ja so ein bisschen merkwürdig aus, sage ich mal, weil das ja so ein Endurance-Ding ist, ein bisschen höher alles, ein bisschen komfortabler, aber für Mallorca ist das, glaube ich, das richtige Rad. Würde ich mir beim nächsten Mal auch überlegen.
Ja, das würde ich auch so bestätigen. Also ich hatte auch die ganz normalen 25 hatte ich, glaube ich, drauf. Ja. Und das war dann doch ein bisschen schmal irgendwie gewesen. Mein Fahrrad, was ich ausgewählt hatte, war ein KTM. Vielleicht ein bisschen untypisch sogar in der Rennradwelt, aber ich hatte mich da durchgeflügt durch die Internetseite und irgendwie gefiel es mir und vielleicht lag es auch an Andreas Seewald so ein Stück weit, der ja mit seinem KTM-Rad relativ erfolgreich im letzten Jahr auf dem Mountainbike saß, habe ich gedacht, ach, warum nicht, probierst du das einfach mal aus und ich muss sagen, mir hat das Rad auch sehr viel Spaß gemacht, besonders auch, weil ich zu Hause ein Rad habe, was eine Rahmengröße mehr hat und ich auch jetzt mal wirklich vergleichen konnte, okay, wie ist der Unterschied zwischen 57 und 59 und auch die Lenkerbreite war eine ganz andere, beziehungsweise ich hatte jetzt auch keine Aero-Felgen, was auch die Windanfälligkeit deutlich reduziert hat und das hat auch für zukünftige Kaufentscheidungen, die ich mal treffen werde in Sachen Rennrad, wenn dann mal wieder was anderes ansteht, hat das da auch schon eine Meinung bei mir gebildet, wo ich in Zukunft drauf achten würde. Also, dass ich eher keine Aero-Räder unbedingt nehme für das, was ich mache, weil die Seitenwinde, die wir hier auch im Weserbergland haben oder generell die Windanfälligkeit, die geht mir schon manchmal auch auf die Nerven. Und ich würde dann tatsächlich auch statt auf einen 59er Rahmen dann auf einen 57er Rahmen wechseln, weil das einfach deutlich angenehmerer zu fahren war. Und ich habe mich irgendwie auch sicherer auf dem Rad gefühlt. Also insgesamt war es ein tolles Rad und ja, hatte eine elektronische SRAM-Schaltung dran, wie ich es auch von zu Hause gewohnt bin. Da hatte ich auch null Umstellungsprobleme.
Ja, das sah auch sehr stimmig aus bei dir von der Position her, muss man sagen. In der Silhouette und so, das sah von den Proportionen einfach super aus. Und das war, glaube ich, das KTM Revelate Alto oder Revelator Alto oder so. Also schon ein, meine ich, als Bergrad ausgerichtetes Konzept und es war auch ziemlich leicht. Also ich glaube, das konnte man da wirklich gut bewegen.
Ja, das hat echt Spaß gemacht.
Ja, und was bemerkenswert ist, die AXS-Akkus haben die ganze Woche ohne Nachladen durchgehalten.
Die haben tatsächlich komplett die 800 Kilometer, waren es ja bei mir, durchgängig gehalten. Gut, ich habe sie dann auch nach jeder Tour auch wirklich wieder rausgenommen, einfach aus Sicherheitsgründen, dass sie nicht wegkommen unten im Keller. Darauf hatte ich geachtet, aber ja, die haben mühelos ihre Arbeit geleistet. Und tatsächlich ist es bei mir zu Hause nur ab und zu auch mal der Fall, dass die wirklich leer sind, wenn ich mal im Winter 2-3 Monate nicht gefahren bin. Dann entladen die sich dann doch meistens, weil ich sie nicht rausnehme. Aber ansonsten, wenn man wirklich konstant am Stück fährt, halten die wirklich eine Ewigkeit. Ne?
Axel, nochmal zu deinem Reifenschaden. Ich bin fast geneigt und ich behaupte mal, zumindest der erste Plattfuß, den du hattest, ist nochmal zurückzuführen auf den Ausritt in Graben, der sich dann ein paar Tage später da eingestellt hat. Aber beim zweiten Mal ist es ja so gewesen, dass du das Rad abends abgehängt hast im Keller und morgens war der dann platt und während der Tour war überhaupt nichts festzustellen. Und wir haben ja in dem Reifen keinen Schaden festgestellt weiter und auch in dem Schlauch, in dem besagten, auch nicht. Also hast du den noch mitgenommen? Ich glaube, da hat ja einfach einer die Luft nachts rausgelassen, um dich zu ärgern. Oder das Ventil war nicht richtig zu. Ich glaube nicht, dass das...
Ich habe den Schlauch noch hier zu Hause, habe ihn aber noch nicht nochmal erprobt. Also,
ja, okay.
Das kann ich nochmal machen, ja.
Also das wäre nochmal wirklich interessant.
Ja, ja, da hatte ich schon ein bisschen komisches Gefühl mit dem Vorderreifen, muss ich sagen.
Also, ja, ja.
Ich weiß es nicht.
Ja, und dann hast du natürlich nochmal richtig für Aufmerksamkeit gesorgt.
Ach ja.
Also das...
Ja.
Ja.
Ja, gut. Ich erzähle es aus meiner Perspektive. Ja, morgens dann diesen platten Reifen da festgestellt. Okay, ja, den Schlauch raus, weil ich keinen Bock zu gucken, woran liegt das Problem. Und ich hatte einen Wechselschlauch mit. Das war einer, der schon länger bei mir auch rumlag. Ein ganz normaler Conti, 28, Race, wie er heißt. Ja, dann habe ich dann, ja, wie man es so macht, leicht angepumpt. Das hat aber nicht gereicht. Und dann ging die Luft wieder raus. Und wir haben da in dem Fahrradkeller gibt es so eine, auch so eine automatische Druckluftpumpe. So ein
Kompressor. Band
installiert.
Ein Kompressor.
Kompressor-Ding, genau. Und da habe ich den Stopfen drauf. Das ist auch nur so ein Gummistopfen, den man nicht festdrehen muss oder klipsen muss, sondern einfach raufstecken. Und dann hat sich der Schlauch nicht im Durchmesser verdickt, als ich da den Hebel gedrückt habe vom Kompressor. Und das kann doch nicht sein, der muss ja normalerweise schon ein bisschen sich im Umfang vergrößern. Also das sieht man ja sofort. Hat er nicht gemacht. Und dann habe ich da mehrfach gedrückt und einmal macht es Peng, aber durch den ganzen Keller durchgehalten. Ich selbst habe das als gar nicht so laut wahrgenommen, weil plötzlich kam vom anderen Ende, der Keller ist auch so verwinkelt, kam schon die Rufe, ey, was ist da los?
Ja.
Und ja, das hat schon ordentlich geheilt offensichtlich. Und dann war der schön ausgefranst am unteren Ende der Schlauch. Ja, da habe ich offensichtlich zu viel reingeballert, aber man hat es nicht gesehen, dass die Luft drin ist.
Der hat sich nicht gedehnt, meinst du?
Erstaunlich. Der hat sich nicht gedehnt, ne?
Komisch, ne? Weil das kann ja nur ein uraltes Ding gewesen sein, was ausgehärtet war, wo die Weichmacher
raus war. Er fühlte sich noch nicht ausgehärtet an, also der war von der Haptik her ganz normal.
Ja, das hat schon auf jeden Fall schon, ich stand ja um die Ecke rum, das hat schon richtig gescheppert, da habe ich schon gedacht, Alter, da möchte ich nicht dran gestanden haben, hätte ich heute noch Piepen im Ohr. Ja.
Ja, erstaunlicherweise nicht, dass der Druck, der Heil ging unter mir lang oder so, weil der Schlauch unten geplatzt ist.
Markus, du hast es gar nicht mitgekriegt.
Doch, ich habe es auch mitgekriegt. Ich war auch gerade an meinem Fahrrad irgendwie zugange.
Hast du es im nächsten Stock gehört?
Nee, ich war im Keller schon gewesen. Also ich hab mich auch ganz schön verjagt, als das Ding explodiert ist. Und im sechsten Stock war ich dazu noch nicht wieder. Das habe ich ja im Anschluss gemacht, um dir dann noch einen Schlauch zu holen. Weil du ja schon den ersten durch hattest, jetzt war es der zweite, jetzt mussten wir ja so langsam schon mal die Reserven zusammenkratzen, damit wir nicht erstmal zum Quint.
Vielen Dank dafür nochmal.
Ja, gerne. Ich habe übrigens heute bei Bike24 hatte ich schon was in den Warenkorb reingelegt, da gibt es die gerade im Angebot für 3,99 €, die Conti 28 Lite statt, ich weiß nicht, 9 Euro, was der regulär kosten soll oder so. Also falls du dich noch eindecken willst, schlag zu.
Ja, genau. Ja, aber Light bin ich tatsächlich schon von weg. Das habe ich früher auch immer gekauft.
Okay.
Ich kaufe eigentlich nur noch die Race 28. Beziehungsweise habe jetzt auch ja TPU-Schlauch in meinem Rennrad.
Was wir in dem Zusammenhang vielleicht noch, also was ich auf jeden Fall erwähnenswert finde, wir haben mehrfach auf elektrische Pumpen zurückgegriffen, die wir mitgeführt haben. So kleine, handliche Trikottaschenpumpen. Markus, du hattest eine und ich hatte eine. Die kam ja dann zweimal wenigstens zum Einsatz. Und die ich habe, das ist so ein 0815-Ding. Airbank oder so heißt das Ding. Hat auch kein Display, nix. Hat mir schon mehrfach in Südtirol und auch auf dem Weg zur Nordsee und jetzt wieder geholfen. Die Dinger funktionieren einfach, ne? Also du hast noch eine etwas komfortablere Pumpe, Markus, etwas größer auch. Da ist ein Display dran, kann man Druck einstellen. Also die Dinger funktionieren und ich halte die, kann man ja sagen, was man will, aber ich halte die für absolut sinnvoll, weil du kriegst halt, schaltest die ein, der Reifen wird gefüllt, schaltest die aus, alles ist gut, du hast keine Armpumpe, schwitzt nicht. Ist mega.
Definitiv.
Ich habe mich bisher nicht an diese Pumpen rangetraut, tatsächlich, weil ich gesagt habe, also Spielerei brauche ich nicht. Aber jetzt durch die Erfahrung auf Mallorca muss ich auch sagen, so ein Ding werde ich mir auch zulegen. Das ist echt praktisch. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viele Schläuche würde man vollkriegen. Ist es nur einer? Sind es zwei? Die Erfahrung fehlt mir jetzt. Zumindest für den jeweils einen Schlauch bei mir hat es immer gereicht, ne? Und wenn man nicht allein unterwegs ist und zwei so ein Ding dabei haben, dann reicht es ja auf alle Fälle. Also das ist schon ganz geil.
Ich glaube, der Jens hatte auch eine dabei. Haben wir die nicht sogar benutzt?
Ja, die haben wir auch mal benutzt.
Ne? Ja, genau.
Ja, also meine, kann ich sagen, hält für 2,4er oder 2,35er Mountainbike-Schläuche, 29er, locker aus. Ich glaube, ein dritter wäre sogar auch noch möglich. Also vorausgesetzt, du hast den Akku auch vollgeladen. Es ist keine Anzeige dran, nur so eine kleine LED, die leuchtet grün, wenn das Ding, und dann irgendwann wird es rot und ja. Also.
Ja gut, beim Mountainbike hast du ja weniger Druck, das ist ja die Frage, ob das mehr Volumen, mehr Energie kostet oder dass mehr Druck beim Rennradreifen mehr Energie kostet.
Du meinst, dass der kleine Elektrokompressor, der da drin ist, mehr leisten muss gegen den, wenn du 5 Bar reinpumpst?
Gegen den Druck. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht.
In den kleinen Rennradschlauch als in einen großen 29er Mountainbike-Schlauch, der nur mit 1,5 Bar gefüllt wird oder was, aber natürlich deutlich mehr Volumen hat und dadurch braucht es ja auch länger. Ja, ist die Frage, weiß ich auch nicht. Aber
muss man mal ausprobieren.
Also ich habe sie zumindest nicht nachgeladen nach deinem ersten Platten und dann haben wir ja im Keller auch nochmal gepumpt. Und dann hat Markus ja übernommen.
Ja, aber mit Markus Pumpe.
Ja, ja. Ich glaube beide, ne?
Also ich habe das bei mir zu Hause mal ausprobiert, da kommt man schon relativ weit mit. Also die Mountainbike-Reifen, das dauert einfach länger auch, viel, viel länger, wenn du so von 0 wirklich auf 1,4 Bar. Und beim Renner- und Gravelrad, ich bin wirklich mal alle Räder beigegangen, habe die Ventile aufgedreht, alles nachgepumpt auf den normalen Wert. Und ich würde sagen, also so wie du auch sagst, 3 Mountainbike-Reifen würde ich damit, also locker von 0 auf 1,4, 1,5 Bar würde ich damit vollbekommen. Und das reicht ja für unterwegs allemal. Ne? Also da sollte man schon mit hinkommen.
Ja, vor allen Dingen, also ich hatte einen Anwendungsfall, da habe ich mir in Südtirol, hier beim Hero vorher, Markus, im Juni bei Natur irgendwie hinten ein Loch reingefahren in Reifen. Und das habe ich relativ schnell gemerkt, da war der Reifen noch lange nicht leer. Da habe ich einen Plug reingemacht und habe dann einfach, es reichte nicht mehr zum Fahren, ne, nachgepumpt. Und dann musste ich noch ein zweites Mal nachpumpen, weil der Plug nicht richtig gesessen hat. Da brauchst du den Reifen ja auch nicht von null wieder aufpumpen. Da ist ja noch irgendwie 0,8 oder 1 Bar drin, aber zum seriös weiterfahren reicht es halt nicht. Ne? Also ja, also ich... Die Dinger passen locker in eine Trikottasche, wiegen nicht viel. Und es geht halt auch schnell, ne? Ich finde, es geht schneller, als wenn man mit so einer Minipumpe da rumhantiert.
Ja, und vor allem, was man nicht vergessen darf, ist ja immer dann auch die Hektik. Also jetzt nicht bei der Ausfahrt, Trainingsausfahrt, die man macht oder irgendwo einmal um Pudding fährt, sondern wenn man dann wirklich an Rennen teilnimmt, entspannt das die Situation, finde ich auch. Weil man kann dann einfach in Ruhe, holt diese Pumpe raus, man weiß, die funktioniert, man steckt die drauf, drückt aufs Knöpfchen und die macht den Job und ja, du musst nicht mit dieser Mini-Pumpe da rumhaspeln und brauchst letztendlich auch Ewigkeiten, um da wieder einigermaßen Druck drauf zu kriegen. Das ist dann einfach zusätzlich nervig zu dem Stress, den man in der Situation sowieso schon hat.
Ja, du steckst die drauf, lässt die rallern, die schaltet dann ja beim eingestellten Druck, den du voreingestellt hast, ab und du kannst währenddessen schon mal wieder zusammenpacken, dein Gerödel, was da so rumliegt im Dreck. Ne? Und dann ist die irgendwann fertig, dann ziehst du sie ab, packst sie ein und es kann weitergehen. Also ja, jetzt kann man noch die CO2-Kartusche dagegen setzen, die ja schneller ist auf jeden Fall, aber du hast halt nur einen Schuss pro Kartusche. So, ne? Da hast du deutlich mehr Sicherheit mit so einer kleinen Pumpe.
Ganz genau.
Und du darfst diese Kartuschen, glaube ich, nicht mehr mit in den Flieger nehmen.
Ja, das weiß ich nicht so
genau. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, da könnte es Probleme
geben. Letztes Jahr hatte ich sie noch in Malaga dabei und vorletztes Jahr. Aber da kursieren ja auch die wildesten Räuberpistolen. Also geht ja schon beim Kettenschmiermittel los mit Druckkartuschen irgendwie oder keine Ahnung. Also ich habe noch nie Probleme gehabt. Ich musste noch nie meinen Koffer ausräumen wegen sowas. Ja. Aber das ist ein anderes Thema, das wollen wir jetzt hier nicht auch noch aufmachen. Nee, also... Mich haben die Dinger überzeugt. Ich habe mittlerweile 3 Stück davon. Eine hatte ich ja schon noch im Zulauf. Die wollte ich eigentlich mit nach Mallorca nehmen. Die hat auch so ein Display. Die ist jetzt aber da. Die habe ich heute benutzt. einfach mal, um sie auszuprobieren, ja, funktionieren tadellos, ne?
Ich denke, das ist mittlerweile ausgereift. Die sind echt gut.
Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Habt ihr noch was auf dem Zettel?
Ja, Frage an Markus. Nächstes Jahr wieder?
Gute Frage. Moment, ich hole mal meine Frau und frage die mal. Nein, grundsätzlich würde ich es auf jeden Fall wieder machen. Hängt aber wirklich, also das ist ja eine Gemeinschaftstour, sage ich jetzt mal, die man nach Mallorca macht. Also wenn sich da ein paar Mitstreiter finden, wäre das mit Sicherheit eine Option. Aber schau mal, was das nächste Jahr auf jeden Fall bringt. Aber das muss man auf jeden Fall nochmal wiederholen. Es ist einfach dieses, ja, dass man relativ schnell an dem Ziel ist, wo das Wetter gut ist, wo auch die Bedingungen zum Rennradfahren einfach optimal sind. Was ich auch noch herausragend fand, worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, ist einfach, dass die Anstiege alle relativ human auf der Insel sind, bis vielleicht mal auf so ein paar kleinere Schnapper. Also auch für welche, die ja vielleicht nicht den ganzen Winter trainiert haben, da wird es mit Sicherheit auch einige geben, die einfach dann auf Mallorca dann wirklich erst wieder einsteigen. Das ist dann für jeden auch machbar, da diese Berge dann halt hochzukommen. Das ist nicht wie zum Großglockner hoch, wo du dann permanent mit 13%, 14%, 15% Steigung konfrontiert bist, sondern du fährst hier, wenn ich das so bei den ganzen Cols gesehen habe, auf den Schildern, waren das ja im Schnitt so 6, 5 bis 7% Steigung und das war eigentlich immer sehr schön zu fahren, ne? Also das ist auf jeden Fall auch nochmal herausragend. Und die Küstenstraße am Freitag, am siebten Tag sozusagen, war ja sozusagen das Highlight. Kann man ja nicht anders sagen. Also wenn man dann wirklich an der Küste entlang die Steilküste sehen kann, das Wetter war dazu noch top. Die Insel ist um diese Jahreszeit auch noch recht grün. Noch nicht so von der Sonne verbrannt, hat noch keinen Sonnenbrand, so würde ich das jetzt mal betiteln, sondern steht noch voll im Saft und das ist einfach schön zu sehen. Also das macht echt Spaß. Aber wie gesagt, man braucht ein paar Mitstreiter alleine.
So eine kleine Tenline haben wir ja tatsächlich an den Hosenbeinen, an den Beinen entwickeln können aufgrund der Sonneneinstrahlung. Oben haben wir ja doch überwiegend lang getragen.
Richtig.
Ja, das stimmt. Das stimmt. So eine kleine Formkante ist zu erkennen. Aber du, ich pflichte dir absolut bei, Markus. Die Anstiege sind selbst für schwere Fahrer wie mich so, dass man auch mal pushen kann, ohne sich komplett aus dem Schuh zu fahren. Es gibt einen Anstieg, den haben wir nicht gemacht. Da ist das, der ist ein bisschen anspruchsvoller. Das ist Sacalobra. Der ist dieses Jahr nicht auf unserer Agenda gewesen. Der ist insgesamt im Durchschnitt ein bisschen steiler. Ist auch einer der längsten mit 700 Höhenmetern, glaube ich, am Stück. Da müsste man sich die Kräfte so ein bisschen einteilen, aber auch da, aus meiner Erinnerung, so oft wie ich den schon gefahren bin, kommt man als großer, kräftiger Fahrer da auch gut hoch. Insofern ist Mallorca, kann man angstfrei hinfahren, denn da fährt man sich nicht aus den Schuhen, zumindest nicht, wenn man es einigermaßen mit Köpfchen macht. Das passt schon.
Du hast vorhin noch angerissen, dass wir Touri-mäßig angereist sind. Ich nehme mal an, du wolltest auf unseren Transfer anspielen.
Ach ja, genau. Ja, machen. Also ganz ehrlich, das mache ich nicht mehr. Das mache ich nicht wieder. Das hat mich, also auf dem Hin. Wir haben es ja sonst immer so gemacht: Flug gebucht, auf Mallorca aus dem Flughafen rausgespuckt, ins Taxi, 8 Minuten später an der Playa im Hotel eingecheckt, da sind wir. Diesmal haben wir dieses komplett Pauschalpaket gemacht, weil es einfach günstig war und haben uns dann auch die Zeit genommen. Und sind mit dem Bustransfer, den wir ja nun im Preis mit drin hatten, ja, über eine Stunde sind wir da durch die Gassen vor und zurück gejuckelt. Auf dem Hinweg war es noch okay, aber morgens am Abreisetag, das hat mich komplett angenervt, ne?
Ja, man muss dazu sagen, das ist ja daraus geboren, dass wir mit TUI Fly geflogen sind und nur wenn der Hin- und Rückflug mit TUI Fly war, hat man 20 Kilo Freigepäck, also Koffergepäck mitnehmen können. Und wenn man das anders zusammengestellt hätte, dann wären es bei TUI Fly nur 15 Kilo gewesen. Das ist also so ein bisschen Bauernfängerei, nach dem Motto, du kriegst die 20 Kilo nur, wenn du beides oder alles komplett bei uns buchst. Deswegen war dann auch der Transfer inklusive, weil es halt dann dieses Pauschalangebot mit 2 TUI Fly Flügen war. Ansonsten hätte man halt immer Aufpreis bezahlen müssen, wenn man statt der 15 mehr mitnehmen will. Und mit 15 Kilo wären wir halt nicht hingekommen mit unseren Getränkepulver und Gel und so. Also für mich hätte das nicht gereicht.
Nee, das ist richtig. Aber letztes Jahr hatten wir, glaube ich, sogar 22 Kilo, wenn ich mich recht entsinne.
Letztes Jahr, meine ich, hatten wir auch mindestens einen Flug bei Eurowings und der andere war Corendon.
Richtig.
Oder im, also auch Eurowings, aber vergeben an Corendon und da hatten wir 23 Kilo.
Genau. Mir geht es einzig und allein um den Bustransfer. Selbst wenn der drin ist, ich würde ihn nicht mehr in Anspruch nehmen. Ich würde mich ins Taxi setzen für 20 Euro und zur Playa bringen lassen. Es ist einfach.
Ich fand es gar nicht so schlecht, mal wieder so ein bisschen auch andere Hotels von außen zu sehen, muss ich sagen. Fand das nicht so schlimm.
Ja, da gebe ich dir recht, aber ich erinnere mich noch an den Anreisetag, wo der Busfahrer dich freundlich, aber bestimmt darauf hingewiesen hat, dass hier im Bus nicht gefrühstückt wird.
Ja, richtig. Da wollte ich meine Zimtschnecke, die ich teuer am Flughafen Hannover noch gekauft habe, wollte ich dann auf dem Busfahrtransfer konsumieren und er war wirklich sehr freundlich. Ich hatte es erst gar nicht verstanden, aber du hast mich dann darauf hingewiesen, nicht essen. Ja, nee, alles gut.
Ich hatte dadurch dann noch genügend Zeit, meinen angekauten Apfel dann noch verstecken zu können. Also ich habe die Nummer ja mitgenommen, ich saß ja,
ach so, ja.
Saß ja nicht weit weg von euch und habe dann so, okay, ich packe da mal schnell was weg.
Ja, er drohte ja nicht damit, uns rauszuschmeißen, das war schon okay.
Ja, und ich würde, glaube ich, nach den Erfahrungen von diesem und auch vom letzten Jahr nicht mehr den Frühflieger nehmen um 4.50 Uhr, sondern einen später oder sogar abends anreisen und am nächsten Tag dann ausgeruht, konzentriert die erste Runde in Anspruch oder zu absolvieren, dann zu fahren. Ich glaube, das ist die bessere Variante, als morgens um 2 zum Flughafen zu fahren und dann irgendwie den ganzen Tag wach zu sein. Das ist irgendwie doof. Aber gab es keine bessere Verbindung für dieses Jahr zu dem Zeitpunkt. Insofern, ja, ist es halt so gewesen. Ja, jetzt wollen wir aber den Podcast nicht beschließen mit so einem Negativ-Vibe hier.
Die Zimtschnecke war lecker.
Ja, das ist wundervoll.
Und die diversen Käsekuchen auch.
Ja,
okay.
Das stimmt.
Ja, was steht denn bei dir als nächstes an, Thomas? Ist das ein Halbmarathon oder hast du noch was anderes vorher?
Schön, dass du fragst. Genau, jetzt kommenden Samstag, springe. Halbmarathon.
Oh, durch den Deister.
Nee, Flachmarathon am Saupark vorbei. Da überlege ich, ob ich einen Zehner laufe mit dem einen oder anderen Bekannten, wo ich gesehen habe, da ist was im Busche. Bin ich mir aber noch nicht sicher.
Klingt gut.
Auch ein ganz traditionelles Event. Ich glaube, es ist der 48. oder so. Musst du kennen.
Ja, die richten da regelmäßig so einen Marathon aus. Aber ich dachte auch, dass er eigentlich mit Höhenmetern ist.
Nee, es gibt zwei. Es gibt einmal den jetzt im Frühjahr und dann gibt es noch eine Sommerveranstaltung. Und das ist eine 10-Kilometer-Runde, die da so auf dem Radweg am Jagdschloss Saupark da so immer so im Kreis führt. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ich weiß es aber noch nicht. Mal gucken, wie das Wetter ist und ja, ich hoffe nicht, dass ich auch Halskratzen noch kriege. Wir sind ja noch in der Inkubationszeit.
Ja, genau. Deswegen machen wir hier ja auch per Videotelefonie heute.
Ja, genau. Dann hoffen wir, dass wir euch ein bisschen was Interessantes über unsere Mallorca-Abenteuer mitgeben konnten, unsere Erfahrungen mitteilen konnten und dass ihr Spaß hattet und bis hierhin zu hören, liebe Zuhörer. Euch beiden danke ich erstmal für den Podcast jetzt hier und dann natürlich auch für die ja, sehr, sehr schöne Woche, die wir auf Mallorca verbracht haben, stressfrei, streitfrei vor allen Dingen. Und Markus ganz tapfer immer, ohne zu wissen, wo geht's hin, wie weit geht es. Und dann haben wir beide ja auch regelmäßig alle Pläne, die wir so morgens gemacht haben, währenddessen über den Haufen geworfen und noch ein paar Abzweige gefunden, die wir vorher nicht in Erinnerung hatten. Hast ganz tapfer mitgemacht. Danke dafür. Und ja, wir freuen uns über jedes Like und jeden Kommentar. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns. Wir stehen Rede und Antwort. Und macht's erstmal gut. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Auf Wiedersehen.